Ja, herzlich willkommen zum New Leadership Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders über einen Gesprächspartner, weil der aus dem Unternehmen kommt, das wir schon lange so auf unserer Wunschliste haben und wo wir schon lange versucht haben, mal ein spannendes Podcastgespräch zu organisieren. Und er selbst hat viel internationale Erfahrung, er lebte in der Vergangenheit nicht nur in Deutschland, sondern auch in Russland, in China, in den USA, in ganz unterschiedlichen Kulturen und hat dort auch in ganz unterschiedlichen Industrien gearbeitet, in der Gesundheitsbranche, in der Telekommunikation, in der Informationstechnik. Und heute arbeitet er bei einem Unternehmen, das einen ganz eigenen Markt eigentlich kreiert hat. Ich hoffe, dass er uns da gleich nochmal kurz für Dummies erzählt, was die Firma macht. Das ist nämlich Zelonis. Zelonis ist ja ein sehr schnell wachsendes Unternehmen mit dem Hauptsitz in München und er ist dort Chief People and Culture Officer. Und dabei fokussiert er sich auf die Entwicklung von Spitzentalenten und arbeitet daran, eine Kultur aufrechtzuerhalten, in der Mitarbeitende und Führungskräfte wachsen können. Und das ist natürlich eine ganz besondere Herausforderung, wenn man als Unternehmen so extrem rasant wächst. Ja, herzlich willkommen, André Heinz. Schön, dass du da bist, André.
Ja, hallo Sebastian. Freue mich sehr auf das Gespräch und den Austausch heute.
André, sag mal, für Dummies, ne? Also Zelonis, was macht ihr eigentlich? Also ich weiß nur, dass ihr wahnsinnig erfolgreich seid, wächst, weltweit aktiv seid, aber und irgendwas mit Prozessoptimierung hat das zu tun. Aber wie kann man sich das vorstellen, was das Unternehmen macht?
Ja, Zelonis hat angefangen im Process Mining. Das allein war schon eine ziemlich geniale Idee, weil die ganze Welt funktioniert ja basierend auf Prozessen. Und die IT-Systeme, die jedes Unternehmen verwendet, um diese Prozesse abzubilden, die generieren Daten über den Prozess, wie er abläuft. Und Process Mining bedeutet, dass man diese Daten nimmt und sich Big Data Analytics anschaut und dabei betrachten kann, wie funktioniert ein bestimmter Prozess eigentlich. Und so hat Zelonis 2011 angefangen. Und die Evolution ist im Grunde genommen jetzt etwas, was wir Process Intelligence nehmen, dass man nämlich wirklich tatsächlich holistisch das Gesamtunternehmen sich anschauen kann und sich ansehen kann, wie funktioniert es eigentlich, wie kann man das optimieren auch mit der Zelonis-Lösung und wie kann man letztendlich auch Prozesse automatisieren und einen permanenten Verbesserungsprozess einleiten. Das ist Dynamit für Produktivität. Das ist eine große Chance auch für die Beratungsbranche, die ja letztendlich auch davon lebt, Firmen zu helfen, besser zu werden und ist ein ganz großer Hebel auch für Nachhaltigkeit.
Und macht ihr das in allen Industrien? Also macht ihr sowohl für die Fertigungsindustrie als auch für irgendwie Online-Trading und Finanzbuchhaltung oder seid ihr da irgendwo festgelegt auf einen bestimmten Bereich?
Ja, die Grundprinzipien lassen sich letztendlich überall verwenden. Es gibt bestimmte Prozesse, wo das sich eher eignet, also besonders Prozesse, die eine hohe Werthaltigkeit haben, die repetitiv sind. Da fängt man typischerweise an, also klassischer Einstieg, um Zelonis zu verwenden, ist gerade im Einkauf oder auch im Finanzbereich. Aber wir haben auch große Kunden, zum Beispiel im Manufacturing-Bereich.
Ja, vielen Dank, dass du mal so ein bisschen was über Zelonis erzählt hast, ne, dass alle das mal einordnen können. Wie gesagt, wer sich für die deutschen Unicorns interessiert und für erfolgreiche Startups, der kennt euch auf jeden Fall, weil da seid ihr doch regelmäßig auch in der Presse und man hört viel von euch. Jetzt interessiert mich natürlich insbesondere aber der Mensch, mit dem ich heute rede, also du. Und ich finde es immer ganz, ganz spannend, auch so die persönliche Entwicklungsgeschichte so kurz zu hören. Also wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist sozusagen. Ja, und was so deine wichtigsten Stationen und Lehren auf dem Weg waren. Ne? Kannst du mal ein bisschen was zu dir erzählen, so was dich geprägt hat und was dich dahin gebracht hat, wo du jetzt sitzt?
Ja, ich habe angefangen mit einem BWL-Studium in Mannheim und habe dann bei Siemens Nixdorf angefangen. Das war damals ein Zusammenschluss zwischen der Nixdorf Computer AG und der Siemens AG, wo man praktisch die Datenverarbeitungsbereiche der beiden Firmen zusammengebracht hat. Und da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis zu der Stelle, die ich heute bei Zelonis innehabe. Also ich habe sozusagen dort angefangen und bin jetzt auch dort wieder. Dazwischen hatte ich Stationen bei Siemens in China über ein Stipendium. Das war für mich sehr prägend, weil das waren die frühen 90er Jahre in China, als die Welt dort noch ein bisschen anders aussah, aber eine unglaubliche Aufbruchsstimmung dort geherrscht hat. und ein Unternehmertum wahrnehmbar war, wo ich gedacht habe, wow, also das wird uns mal noch begegnen später und das sehen wir ja heute. Ja. Und habe dann verschiedene Stationen bei Siemens gemacht und bin dann zur Weltbank gewechselt, war für 3 Jahre als Headhunter für die Weltbank tätig. Das war für mich auch eine sehr prägende Station, weil ich zum einen dort sehr, sehr viel gelernt habe über Makroökonomie. Die Weltbank beschäftigt sich ja sehr, sehr intensiv mit großen globalen Zusammenhängen. Also ich kann mich erinnern an ein Mittagessen mit einem Kollegen, der mir dann erläutert hat, wie mal der Klimawandel sich auf Migration auswirken wird. Das ist jetzt schon ziemlich lange her und wir können das heute beobachten, wie das tatsächlich stattfindet. Also große Zusammenhänge zu verstehen, das war wichtig bei der Weltbank. Das andere, was vielleicht auch noch prägend war, ich war ein junger und idealistischer Mensch und habe dort aber auch gesehen, die Weltbank war zu der Zeit eher republikanisch geführt, dass manchmal Intelligenz und Integrität nicht unbedingt zusammenkommen, sondern dass das durchaus auseinanderfallen kann. Bin dann zurückgekommen nach Deutschland und bin in das Joint Venture zwischen Siemens und Nokia eingestiegen. Praktisch die Telekommunikationsbereiche der beiden Unternehmen, das, was heute unter Nokia läuft, also das ganze Netzwerkgeschäft. Und habe sozusagen die Post-Merger-Integration dort begleitet und bin dann über eine weitere Station wieder bei Siemens, wo ich der Personalreferent für alle Direct Reports des CEOs zu der Zeit, Peter Löscher, war. Dann zu Siemens Healthineers gekommen und war dort dann 8 Jahre lang der CHRO und habe praktisch die Abspaltung von Siemens Healthineers und dann den Börsengang 2018 mit vorbereitet.
Also du hast schon ziemlich viele Perspektiven und Blickwinkel gesehen, würde ich mal sagen, auch sehr unterschiedliche Aufgaben. Aber du warst immer vom Herzen her ein Human Resource oder People Mensch, oder? Wie ist das, ne? Hast du immer in der People-Seite dich engagiert?
Ja, ich habe das sehr früh im Studium kennengelernt und war sehr schnell Feuer und Flamme. Ich habe immer mit meinen Finanzkollegen gewitzelt. Wir sind beide verantwortlich für Ressourcen. Die Finanzressource ist ein relativ langweiliges Medium, weil sie hat keine Träume und keine Wünsche und keine Motive. Die Menschen schon, also der Begriff Human Resources ist völlig outdated, aber im Grunde genommen ist sozusagen das, mit dem man arbeitet, sehr, sehr viel spannender für mich immer gewesen.
Ja, auch komplexer, ne?
Ja, viel komplexer und letztendlich heute gesehen, also in der Wissensgesellschaft ist sozusagen der Zugang zu Talent, ist ja im Grunde genommen der entscheidende strategische Hebel, um wettbewerbsfähig zu sein und Dinge zu erreichen. Und das hat mich immer gereizt und da habe ich heute noch Spaß dran.
Und hat dich das eher so rational gereizt, weil du gesagt hast, das ist eine spannende, komplexe Aufgabe, oder bist du auch so ein Menschentyp, der wahnsinnig gerne mit anderen Menschen zusammen ist und interagiert? Oder was war da deine Hauptmotivation?
Letztendlich beides. Also Personalarbeit und Kulturarbeit kann sehr, sehr rational sein, weil es zum Teil sehr datengetrieben stattfinden muss. Und gleichzeitig, glaube ich, kann man das nur erfolgreich machen, wenn man ein großer Menschenfreund ist. Also wenn man Spaß daran hat, sich mit vielen Menschen auseinanderzusetzen, zu verstehen, was Menschen bewegt. Und letztendlich geht es ja immer darum, wie kriege ich es hin, dass ich Unternehmensziele und Mitarbeiterziele übereinander kriege. Und ich hatte ein ganz prägendes Gespräch mal mit einem Aufsichtsrat, der die IG Metall bei Siemens vertreten hat. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir eigentlich beide den gleichen Job haben. Aus einer etwas unterschiedlichen Perspektive, aber letztendlich geht es immer darum, wie schaffen wir es, Unternehmen erfolgreich zu machen und wie schaffen wir es gleichzeitig, Mitarbeiter erfolgreich zu machen. Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten. Und das finde ich einfach eine ganz tolle Herausforderung. Und das kann man nur machen, wenn man wirklich Spaß an Menschen hat.
Ja, absolut. Und ich meine, das wird ja auch immer mehr so sein. Also Dienst nach Vorschrift und Tätigkeiten, die einfach automatisiert werden können, die werden ja alle automatisiert werden. Das heißt, Menschen werden ja immer mehr zu Wissensarbeitern oder zu Menschen, die eben im Kontakt mit anderen Menschen sind. Und das heißt, wahrscheinlich wird im Arbeitsleben auch diese menschliche Kompetenz zunehmend wichtiger, ne? Kann ich mir vorstellen, ist so mein Gefühl.
Absolut. Also ich denke, es gibt ein paar Bereiche, wo sich künstliche Intelligenz weiterhin schwer tun wird. Im Moment ist es ja wahrscheinlich so, dass sie jetzt mal kurzfristig gesprochen überschätzt wird und langfristig unterschätzt wird. Aber komplexe soziale Zusammenhänge, Kreativität, das sind Themen, wo ich glaube, wo der Mensch immer noch einen ganz entscheidenden einen Beitrag leisten wird. Und die künstliche Intelligenz kann uns letztendlich helfen, da möglichst effektiv zu sein.
Ich habe mal mit der LMU ein ganz spannendes Projekt gehabt. Da wurden Angestellte, auch höhere Angestellte in Unternehmen gefragt, wen sie denn lieber als Vorgesetzten hätten, ob sie lieber einen Mensch oder eine künstliche Intelligenz hätten. Und interessanterweise war das Ergebnis gar nicht so eindeutig. Also es war 50-50. Ja. Aber ich glaube, da ging es auch so ein bisschen, also Managementfunktionen, da haben viele gesagt, da hätten sie eigentlich gerne eine künstliche Intelligenz. Also wenn es um Controlling, Optimierung, Transparenz geht. Und Führung ist ja ein bisschen was anderes, ne, wenn es darum geht, wie du gesagt hast, Menschen zu inspirieren, zu begeistern, eine Selbstreferenz zu erzeugen zwischen den eigenen Antrieb, den eigenen Zielen und dem, was das Unternehmen macht und was die Rolle im Unternehmen ist. Und wir wollen ja jetzt heute auch einen Schwerpunkt auf das Thema Führung legen. Und da finde ich es ja ganz spannend, weil du ja sehr, sehr unterschiedliche Unternehmen kennengelernt hast, auch Kulturen. Was waren denn so die größten Unterschiede im Hinblick auf Führung, die du so erlebt hast?
Ja, ich denke, Führung hat sich massiv einfach weiterentwickelt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das jetzt unbedingt von einem Unternehmen zum anderen vergleichen sollte. Das kann man sicher auch machen, aber ich denke, dass das Thema Hierarchie hat sich völlig verändert. Natürlich ist es weiterhin wichtig, wenn man Führungskraft ist, Verantwortung zu übernehmen. Aber wenn ich mich daran erinnere, wie das so in den frühen 90er Jahren war, wo Status noch eine ganz große Rolle gespielt hat, Unterschiede in den Ebenen, wer hat einen Gummibaum im Büro und wer nicht, wer hat einen Parkplatz mit Namensschild, wer nicht. Ich denke, das sind alles Relikte der Vergangenheit. Ich glaube, heute ist es ganz, ganz wichtig, wie glaubwürdig man als Führungskraft ist. Und Glaubwürdigkeit hat viel damit zu tun, wie viel Selbsterkenntnis man hat. Ja? Weil letztendlich ist Führung ja, ist ja ein soziales Konstrukt, wo es jemand geben muss, der einem folgen will. Und man muss sich als Führungskraft heute, glaube ich, die Frage stellen, warum sollte mir jemand folgen? Und das nicht an einem Titel festmachen. Was ich ganz spannend finde, wir sind ja bei Celonis eine sehr, sehr junge Firma, nicht nur in Bezug auf das Alter der Firma, sondern auch in Bezug auf die Generationen, die bei Celonis präsent sind. 80% sind Gen Y oder Gen Z. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass Glaubwürdigkeit für jüngere Generationen eine große Rolle spielt. Und ich habe das mal hinterfragt, das ist jetzt nicht empirisch, sondern einfach anekdotisch, habe mit Leuten gesprochen, warum ist das eigentlich so? Und was mir zurückgemeldet wurde, war, dass sie jungen Kollegen gesagt haben, wir sind mit Fake News aufgewachsen und wir gehen nicht davon aus, dass wenn etwas behauptet wird, ist, dass das richtig ist. Und wenn ich das vergleiche mit meiner Sozialisation sozusagen als junger Mensch im Unternehmen, diese Fragestellung gab es gar nicht. Und das hat sich heute völlig verändert.
Aber das finde ich einen super spannenden Aspekt, den du da sagst. Ich glaube auch, das ist so der ganz, ganz große Unterschied, als wir noch jung waren oder ich zumindest, als es da um Arbeitsplatzsuche ging oder sich zu orientieren, da hatte man ja eher zu wenig Informationen. Ne? Heute gehen die Menschen ja in Informationen unter. Ich weiß, wir haben mal ein Panel bei einem großen Unternehmen gemacht mit potenziellen Talenten und die gefragt, was sie denn eigentlich bräuchten, wenn sie sich entscheiden sollen, ob sie beim Unternehmen anfangen, ob sie da gerne mit dem Vorstand sprechen würden. Das war so eine Idee, die da im Raum war. Und dann war eigentlich das eindeutige Credo, neben dem Vorstand wollen wir gar nicht reden, weil der erzählt uns im Zweifel eher, sag ich mal, politisch motivierte Botschaften. Wir wollen mit den Leuten reden, die den Job machen, den wir dann in Zukunft machen sollen und wollen ganz authentischen Eindruck kriegen, was uns da erwartet. Also von daher glaube ich, was du sagst, Integrität, Authentizität, das ist wahrscheinlich extrem wichtig. Gab es denn eine Führungspersönlichkeit, die dich besonders inspiriert hat in der Hinsicht?
Ja, definitiv. Und vielleicht hole ich etwas weiter aus, um zu erklären, warum mir das so wichtig war, diese Person kennenzulernen. Ich habe als Jugendlicher viele Ferienjobs gemacht und habe Jobs gemacht auf der Baustelle, habe im Krankenhaus geputzt, habe an großen Stanzmaschinen gearbeitet. Also wirklich sozusagen niedrige Tätigkeiten, wenn man das mal so ausdrücken darf. Und habe dort festgestellt oder gelernt, wie es ist, wenn man solche Aufgaben macht, wie man da behandelt wird. Das ist teilweise schon erschreckend gewesen. Und ich habe dann sehr viel später, als ich bei Siemens in der Zentrale gearbeitet habe, Peter Solmsen kennengelernt, den damaligen General Counsel und Compliance Officer, absolut hochkarätiger Rechtsanwalt mit sehr, sehr viel Einfluss bei Siemens. Und habe bei ihm erlebt, dass trotz dieses Einflusses, trotz dieses Statuses, den er hatte als Zentralvorstand, er alle Mitarbeiter, egal auf welcher Ebene, immer mit Respekt behandelt hat. Und das hat mich sehr geprägt. Also diese sozusagen Erfahrungen der Jugend und dann zu sehen, wie jemand mit so einer großen Verantwortung das ganz konsequent lebt.
Also der hat in jedem erstmal den Mensch gesehen und alle Menschen erstmal gleich behandelt, sozusagen.
Genau.
Ja, das ist eine große Kunst, ne? Das zu tun, das auch bewusst zu leben. Aber das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass gerade solche Leute einen besonders inspirieren, die eine natürliche Autorität ausstrahlen, einfach über ihren Charakter und über das, was sie wissen und nicht über Status oder ihre Position.
Ja, Macht verändert ja leicht, ne? Und man kann schnell mal die Bezugsgrößen verlieren. Weil man denkt, dass aufgrund der Position, die man hat, dass das, was man sagt und denkt, immer richtig ist. Aber das muss nicht zwingend der Fall sein. Und da offen zu bleiben und genau zuzuhören, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das einem nicht zu Kopf wachsen zu lassen.
Ich habe halt auch den Eindruck, dass gerade Menschen, die in solchen Positionen sind, wo sie viel Macht haben, natürlich oft auch ganz wenig Zeit haben, dann ganz schnell gestresst sind. Und das Stress leider ja auch nicht immer das Beste aus dem persönlichen Charakter herausholt. Und es ist dann wirklich bewundernswert, finde ich, wenn du Leute hast, die trotz der Vielzahl an Aufgaben und dem ganzen Druck, unter dem sie stehen, ja einfach noch diese Präsenz und die Aufmerksamkeit und die das Bewusstsein haben, dann auch in der kleinen Begegnung ganz präsent zu sein und sich anderen Leuten zu widmen. Das finde ich großartig, ne? Aber fällt halt auch nicht jedem so einfach, glaube ich. Und du sagst, du bist ja von ganzem Herzen ein People- und Culture-Mensch und hast jetzt auch gesagt, was dich da so ein bisschen motiviert. Aber was prägt denn aus deiner Sicht eigentlich die Kultur eines Unternehmens?
Ja, ich denke, Kultur ist ja ist eine Erfahrung. Ja? Es gibt ja viele Firmen, die sich irgendwelche Werte geben und die dann auf ihrer Webseite darstellen oder auf Poster drucken oder dann dem CEO in seine Weihnachtsansprache reinschreiben. Und letztendlich geht es aber eigentlich darum, was für eine Erfahrung schaffe ich. Also wie fühlt es sich an, wenn ich das Unternehmen betrete und welche Erlebnisse habe ich dort? Das ist meines Erachtens eigentlich das Entscheidende, wo man dann sagt, das ist jetzt tatsächlich Kultur. Das ist nicht das, was man sich kurz mal irgendwo hinschreibt.
Da wird aber viel, viel Zeit und Energie wird reinverwendet in das, was man irgendwie in PowerPoint-Folien schreibt, letztendlich. Aber ich glaube, Glauben tun Menschen nur das, was sie tatsächlich erleben, wie du sagst, ne? Und auch gerade so im Kleinen, was sie im Kleinen erleben.
Genau.
Und was so prägende Ereignisse sind, die sie auch erleben. Deshalb passt es ja auch wieder sehr zu dem, was du über den Herrn Solmsen gesagt hast und dein Führungsverständnis. Jetzt ist ja so, eben Celonis, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich während der Zeit, die du bei Celonis bist, die Anzahl der Mitarbeitenden verfünffacht, ne? Ist das richtig oder wie war da?
Ja, wir hatten ein absolut extremes Wachstum. Also ich kann mich erinnern, als ich mich entschieden habe, zu Celonis zu wechseln. Die Firma war ja deutlich, deutlich kleiner als die Firma, wo ich vorher war. Da waren wir 600 Mitarbeiter und jetzt sind wir mittlerweile 3000. Also war ein ganz rasantes Wachstum in der Zeit. Und da die Kultur sozusagen weiterzuentwickeln und gleichzeitig sozusagen die DNA zu schützen, das war eine ganz oder ist immer noch eine ganz entscheidende Aufgabe. Es ist ja bei kleinen Firmen so, dass die Kultur ganz stark vor allem über die Gründerpersönlichkeiten geprägt ist. Das war bei uns letztendlich auch so. Und es gibt eine bestimmte Unternehmensgröße. Ich werde ab und zu von Gründer-CEOs gefragt, ab wann muss man sich um diese Themen kümmern? Und da gibt es keine feste Zahl, aber es ist ja so, dass so ab 200, 300 Mitarbeitern es eigentlich keine One-to-One-Beziehung mehr zwischen den Gründungsvätern und jedem einzelnen Mitarbeiter gibt. Und da dann entsprechend Wege zu finden, um Kultur skalierbar zu machen, das war eine ganz entscheidende Aufgabe.
War das auch ein Grund, weshalb du zu Zellulis gegangen bist? Oder was hat dich damals motiviert, aus so einem relativ großen, etablierten Unternehmenskontext in diesen Startup-Unicorn-Umfeld zu gehen?
Ja, das war eine sehr bewusste Entscheidung. Ich habe mich nach 8 Jahren bei Siemens Healthineers und ein ganz tolles Unternehmen, also ich bin da nicht weggelaufen, sondern habe da großen Spaß gehabt, aber ich habe überlegt, was mache ich eigentlich als nächstes? Und der klassische Weg wäre jetzt gewesen, in irgendein anderes MDAX oder DAX-Unternehmen zu wechseln. Und ich habe aber gemerkt, dass mich das eigentlich gar nicht so sehr reizt. Und dann kam Zellonis des Weges und das fand ich unglaublich spannend, weil die Firma ja einerseits noch relativ klein ist oder war und andererseits dieses große, große Wachstumspotenzial vor sich hat. Und das mitgestalten zu dürfen und da die ganze Erfahrung einzubringen, das macht Zellonis unglaublich spannend. Und es gibt ja Menschen, die sind stark geprägt über sozusagen den Status einer Aufgabe und andere Menschen, die sind eher über den Inhalt einer Aufgabe geprägt. Ich habe festgestellt, ich gehöre eher zur zweiten Kategorie. Also die Unternehmensgröße war für mich gar nicht so wichtig oder irgendeinen Vorstandstitel zu haben, sondern mich hat eigentlich der Gestaltungsspielraum gereizt. Und ich sage immer so auf Englisch, bei großen Unternehmen ist es oft so, dass man, you have to fight the legacy, ja? Und bei Zellonis, you can create the legacy. Ja? Also große Unternehmen ist ja oft die Herausforderung, bestehende Strukturen irgendwie aufzubrechen, die Kultur zu modernisieren, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und bei Zellonis ist es so, dass man das eher erstmal von Grund auf gestalten muss.
Ja, und wie du sagst, also ich meine, am Anfang fängt ja so ein Start-up, da fangen ein paar Studenten, haben eine tolle Idee, dann entwickeln die, dann kriegen sie erste Förderer, dann stellen sie ein paar Leute ein, dann ist es eher noch am Anfang wie so eine Familie, dann wird es immer größer. Wie du sagst, irgendwann ist es dann so groß, dass man gar nicht mehr diesen persönlichen Kontakt zwischen allen hat, sondern dass dann wahrscheinlich auch Zwischenschichten entstehen oder man einfach auch Kommunikation irgendwie organisieren muss, weil es kann ja nicht ein Gründer mit 300 Leuten im One-to-One sprechen sozusagen. Und dann kommen immer mehr auch neue Leute dazu, die dann diese Gründungsphase gar nicht erlebt haben. Das heißt, die den Narrativ auch gar nicht kennen oder dieses Gefühl, wie das war, so am Anfang die Ursprungsidee. Und das ist ja bei euch in rasendem Tempo ist das ja quasi passiert und ihr habt es ja ganz offensichtlich auch ziemlich erfolgreich gemacht, weil ich weiß, dass viele Unternehmen natürlich auch an diesem Wechsel von einer Phase zur anderen auch scheitern können. Das kann ja zu einer regelrechten Implosion dann führen und alle verlieren den Überblick. Wie hast denn du das gerade im Hinblick auch auf Führung, auf Kultur, wie habt ihr das angegangen? Was waren da so die Erfolgsrezepte?
Also das grundsätzliche Motto oder der Blickwinkel, den ich da verwende, ist Think Big, Feel Small. Ja, also Zellonis ist ja einerseits geprägt von dieser großen Marktopportunität und sozusagen der großen Ambition, hier was zu schaffen und einen Einfluss zu haben und sozusagen einen Hebel zu schaffen, wie können Unternehmen wirklich nachhaltig Prozesse verbessern. Und gleichzeitig wollen wir, dass sich das Unternehmen möglichst lang eher wie ein Startup anfühlt. Und was ich damit meine, ist nicht das Chaos, was manchmal auch in Startups herrscht, sondern dass sich das persönlich anfühlt, ja, dass es authentisch bleibt und nicht zu schnell sich nach Big Corporate anfühlt. Letztendlich sind wir das sehr systematisch angegangen. Grundsätzlich habe ich mich zunächst mal mit den Gründern hingesetzt und wir haben darüber diskutiert, was für ein Menschenbild wollen wir eigentlich vorleben. Wir sind einerseits eine sehr leistungsorientierte Kultur, die braucht man, um diese Marktopportunität wirklich auszufüllen. Und gleichzeitig wollen wir aber auch ein Ort sein, wo Menschen gerne zusammenkommen. Und das war zunächst mal die Basis. Und dann haben wir daraus Führungsprinzipien abgeleitet. Das war deswegen wichtig, weil wir nicht nur Mitarbeiter eingestellt haben, sondern sehr, sehr viele Führungskräfte auch. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, hatten wir einen Standort in Madrid. Und da hatten wir 50 Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich damals schon die Gründer gefragt, wie stellt ihr denn sicher, dass dort die Celonis-Kultur irgendwie erlebbar wird, dass es authentisch bleibt und nicht irgendeine eine Bubble sozusagen in Spanien ist. Und wir hatten damals ganz wenige Leute, die tatsächlich sozusagen von Celonis schon länger kamen und das vermitteln könnten. Heute haben wir jetzt gerade gefeiert um 500. Mitarbeiter in Madrid. Also die Organisation hat sich dort verzehnfacht in 3,5 Jahren. Und dafür haben wir also zum einen die Führungsprinzipien artikuliert, damit alle Führungskräfte, die neu zu Celonis kommen, ein gemeinsames Verständnis davon haben, wie wollen wir eigentlich führen, was ist uns da wichtig. Weil viele Leute kommen ja aus ihrer sozialen Prägung bei anderen großen Tech-Firmen, Salesforce, Google, Oracle, wo sie gelernt haben, sozusagen in dem Kulturumfeld dieser Organisationen erfolgreich zu sein. Und wir wollten sicherstellen, dass jeder versteht, was es bei uns bedeutet. Dann haben wir gemerkt, wir müssen unbedingt sehr, sehr eng uns austauschen mit den Führungskräften, die so sozusagen in der Mittelschicht sind, weil die ja oft die Übersetzer sind in beide Richtungen, wie es der Organisation geht. Und dann haben wir sehr stark investiert in auch unsere Standorte, also jetzt am Beispiel Madrid, dort für jeden Standort einen Standortleiter festgelegt, der zusätzlich zu seiner fachlichen Aufgabe die einen Auftrag hat, sozusagen als Ansprechpartner da zu sein, gemeinsame Aktivitäten vor Ort zu organisieren. Und zum Beispiel jetzt das Thema Nachhaltigkeit ist für uns ja ein ganz zentraler Wert, sogenannte Impact Days mit zu organisieren. Das sind 3 Tage im Jahr, wo Mitarbeiter sich an in Initiativen beteiligen können oder Initiativen selber organisieren können rund um das Thema Nachhaltigkeit und Soziales. Das können entweder globale Projekte sein mit Kunden, wo wir Hackathons machen zum Thema Nachhaltigkeit oder lokale Initiativen in der lokalen Community.
Wie ist das Thema Führung bei euch generell organisiert? Also ist fachliche und Personalführung bei euch zusammen oder ist das getrennt? Also mit wem führen Mitarbeitende ihr Entwicklungsgespräch beispielsweise? Haben die da einen Vorgesetzten oder gibt es da bei euch so eine Matrix?
Nein, wir haben keine Matrix, wir haben einen Vorgesetzten. Es gibt natürlich mal Projekte, gerade im Engineering-Bereich zum Beispiel, wo man vielleicht mal mit verschiedenen Leuten zusammenarbeitet. Wo wir ganz großen Wert drauf legen, ist Feedback als ein wesentliches Element von persönlicher Weiterentwicklung. Wir haben Systeme eingeführt, wo man zu jedem Zeitpunkt, egal auf welcher Organisationsebene, 360-Grad-Feedbacks machen kann, indem ich als Mitarbeiter einfach sage, ich möchte jetzt zu einem bestimmten Thema oder zu einem bestimmten Projekt und einer bestimmten Präsentation, die ich gerade gemacht habe, mir Feedback einholen und kann dann das jederzeit machen und kann genauso gut auch proaktiv jemand Feedback geben.
Das heißt, das ist so ein Instrument, wo man sozusagen selber so eine Umfrage anlegen kann, wenn man Feedback haben möchte.
Genau.
Wow. Ja. Das ist echt innovativ.
Ja, das kann auch jeder Mitarbeiter sich einen Mentor nehmen. Also entweder Mentor sein oder Mentee sein. Völlig unabhängig von Hierarchie oder irgendeiner Einordnung, weil wir eben diesen Austausch fördern wollen, der eigentlich unabhängig ist von der Reporting-Line.
Aber das war ja dann auch für dich und für die HR-Abteilung eine echte Herausforderung, dieses schnelle Wachstum zu managen, ne? Also das heißt, ihr wart ja wahrscheinlich gefordert, selber euch zu transformieren und das Unternehmen parallel zu transformieren. Da musst du wahrscheinlich sehr, sehr gute Nerven haben. Und wie hast du dich da auch selbst organisiert oder wie habt ihr das hingekriegt?
Ja, ich habe mich sogar eigentlich, bevor ich bei Celonis angefangen habe, hingesetzt und mal überlegt, auf was werde ich denn stoßen und wie muss ich das in Phasen denken? Ja, weil wenn ein Unternehmen so schnell wächst, kann man ja nicht sagen, es gibt ein Modell, mit dem ich jetzt so eine Organisation begleite und die Themen aufbaue, sondern muss das in Phasen denken. In der Phase 1 ging es erstmal darum, überhaupt die Basisprozesse, die Basisprinzipien festzulegen, die Philosophie zu artikulieren und dann sukzessive das immer weiter aufzubauen. Aber im Grunde genommen die ersten 2 Jahre war wirklich das Fundament bauen und dann konnten wir uns mit einer längerfristigen People-Strategie auseinandersetzen. Längerfristig ist hier groß geschrieben, weil wir tatsächlich uns vorgenommen haben, einen 10-Jahres-Blick anzuwenden. Manche meiner Kollegen haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, André, wir wussten nicht mal, dass Covid kommt. Was glaubst du denn, was du mit 10 Jahren anfangen kannst? Wir haben das aber sehr datengetrieben gemacht. Wir haben mit Professoren zusammengearbeitet, die in dem Bereich Zukunftsforschung datengetrieben machen. Also Peter Turchin ist ein Stichwort hier, den wir gearbeitet haben, um zu verstehen, was wird denn in der Welt sozioökonomisch wahrscheinlich passieren in den nächsten Jahren und wie wird sich das auf menschliche Bedürfnisse auswirken und wie können wir von dort aus ableiten, wofür Celonis eigentlich stehen soll. Und da haben wir viel Arbeit reingesteckt und damit letztendlich einen langfristigen Rahmen geschaffen, in dem wir jetzt arbeiten. Ich kann mal ein Beispiel geben, ein Thema, was wir gesehen haben, was zunehmend in der Gesellschaft ja ein Problem ist, ist der Zugang zu Bildung, der einfach zunehmend davon abhängig ist, in welchem sozialen und ökonomischen Umfeld das Elternhaus ist. Und da haben wir überlegt, wie können wir da entgegenwirken, dass dieser Trend nicht entsteht, dass Menschen weniger Zugang zu Bildung haben, weil Bildung ist ein ganz entscheidender Hebel für persönlichen Erfolg und dann letztendlich auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und deswegen haben wir ein Aktienprogramm aufgelegt für Neugeborene. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter von Celonis oder Mitarbeiterin ein Baby bekommt oder ein Kind adoptiert, dann geben wir als Firma ein Aktienpaket aus, das das Ziel hat, letztendlich ein Seed Funding zu machen, damit das Kind, wenn es mal sozusagen aus der Schule raus und dann Richtung Universität zum Beispiel geht, dort die finanziellen Mittel, zumindest eine Basis hat, um Zugang zu einer guten Ausbildung zu haben.
Wow, das ist ja echt was Besonderes. Das habe ich noch nie gehört, dass es sowas gibt. Ja. Aber das ist ja wahrscheinlich bei euch auch generell wichtig. Von daher finde ich es interessant, dass du sagst, dass die HR-Strategie sehr langfristig ausgelegt ist, weil ihr habt ja hochqualifizierte Wissensarbeitende und wenn die kommen und bauen da Wissen auf und bringen das ein, dann ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man sie hält und keine hohe Fluktuation hat. Ne? Wenn du eine hohe Fluktuation hast, dann musst du ja quasi Leute immer wieder neu anborden und produktiv bringen und das Wissen geht einfach verloren. Das heißt, ist das ein, ja, wie schafft ihr das eigentlich? Ich weiß, dass viele Unternehmen momentan händeringend nach qualifizierten Mitarbeitenden suchen, dass eben auch die Loyalität tendenziell abnimmt. Was ist da so euer Weg, das in die Unternehmensstrategie zu integrieren?
Also Loyalität ist für uns ein sehr, sehr hohes Gut. Wir sind als Unternehmen im Umfeld, wo wir im Grunde genommen einen neuen Markt definieren. Und das ist unglaublich wichtig, Mitarbeiter zu haben, die den Markt und unser Produkt sehr gut verstehen. Aber es ist nicht ein etablierter Markt, wo wir sagen können, wir holen uns jetzt Leute aus anderen Firmen, die sich jetzt mit Process Mining gut auskennen. Ne? Natürlich haben wir mittlerweile ein Partnernetzwerk, wo es solche Talente auch gibt, aber grundsätzlich ist es extrem wichtig für uns, Mitarbeiter langfristig zu halten. Und du hast ja die Frage gestellt, wie schaffen wir es, Talente überhaupt für uns zu gewinnen. Natürlich haben wir einen gewissen Vorteil, dass Celonis eine Technologie zur Verfügung stellt, die absolut state of the art ist. Das ist besonders im Engineering-Bereich ein großes Argument, weil viele Menschen ja wirklich an Themen arbeiten wollen, die neu und anders sind. Das ist also kein etabliertes Umfeld. Und dann ist es natürlich sehr, sehr spannend, mitgestalten zu können. Es gibt ganz viele Menschen, die zu uns kommen, die auch von größeren Unternehmen kommen, so wie ich selber, und sagen, hey, ich möchte jetzt mal wo arbeiten, wo ich mich wirklich einbringen kann und nicht das kleine Rädchen in der Maschine bin. Und dann ist es natürlich so, dass wir ganz intensiv uns mit unseren Mitarbeitern auseinandergesetzt haben und unterhalten haben, zusätzlich zu dem, was ich vorhin beschrieben habe, was wir auch sozusagen auf der akademischen Seite an Input geholt haben und einfach nachgefragt haben, was ist es eigentlich, was Celonis für euch besonders macht und worum geht's hier eigentlich? Ja? Also was hält euch hier? Und da kamen im Wesentlichen drei Themen raus. Das erste, und das ist gerade auch für die jüngere Generation extrem wichtig, ist die Sinnhaftigkeit der Aufgabe. Also kann ich in einer Firma arbeiten, wo ich tatsächlich nicht über irgendeine bunte Sustainability-Broschüre, sondern in meiner täglichen Arbeit erleben kann, ob ich hier einen Beitrag in der Welt schaffe. Und in unserem Fall ist es halt der größte Hebel Nachhaltigkeit. Und das erleben zu können in der Zusammenarbeit mit Kunden, das ist ein ganz, ganz hohes Gut und sehr, sehr attraktiv für viele Mitarbeiter. Das zweite Thema, was ganz stark rausgekommen ist, das Thema persönliche Entwicklung. Also gibt es einen Karrierepfad bei Celonis, natürlich ein schnell wachsendes Unternehmen, wo man das auch abbilden kann. Gibt es Lernmöglichkeiten? Da haben wir sehr, sehr stark rein investiert, auch in die Führungskräfteausbildung. Und der dritte Aspekt, der vielleicht auch ein bisschen mit der Volatilität zu tun hat, die wir heute in der Welt erleben, das ist ja teilweise schon auch erschreckend, was man in den Nachrichten sieht. Die Frage, kann Celonis ein Ort sein, wo ich Gemeinschaft erlebe, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen und wo ich mich ein Stück weit geborgen fühle. Ne? Und diese drei Themen kamen besonders hervor, dass die letztendlich dazu führen, dass Mitarbeiter im Unternehmen bleiben. Natürlich gibt es andere Aspekte wie eine vernünftige Bezahlung oder auch unsere Aktienprogramme, die natürlich zu einem, sagen wir mal, zu einem gewissen Maß, zu einer extrinsischen Art und Weise dazu führen, dass Leute bleiben. Aber eigentlich geht es um die Substanz.
Ja, super spannend, was du sagst. Und ich meine eben, ihr habt ja die Chance, ein zweites SAP zu werden. Celonis wird ja momentan schon mit 13 Milliarden US-Dollar bewertet und steht da, glaube ich, ganz, ganz oben an der Spitze der deutschen oder wahrscheinlich europäischen Unicorns. Und du hast gerade gesagt, es ist trotzdem wichtig, eben auch dieses Gemeinschaftsgefühl, ne? Also, dass man sich als Teil einer starken Gemeinschaft empfindet. Auf der anderen Seite wächst ihr ja zunehmend global. Ihr seid ja wirklich international ausgerichtet. Wie schafft man das da, dann trotzdem dieses Gemeinschaftsgefühl ja zu fördern oder aufrechtzuerhalten? Ist das eine Herausforderung?
Ja, das ist auf alle Fälle eine Herausforderung, wenn man so schnell gewachsen ist, wie wir das sind. Also den Vergleich mit SAP, den machen Dritte, da sind wir bescheiden. Wir fokussieren uns auf unsere eigene Entwicklung und schauen, dass wir das gut hinbekommen. Aber letztendlich ist es natürlich wichtig, dass man diesen Zusammenhalt schafft. Das beginnt bei uns beim Onboarding. Da investieren wir sehr viel und stellen sicher, dass Mitarbeiter, wenn sie zu uns kommen, wirklich verstehen, wo sie eigentlich gelandet sind. Wir haben jetzt gerade vor 2 Wochen in Madrid die gesamte Firma eingeladen. Da waren 2.500 Menschen da, um im Grunde genommen ein Re-Onboarding zu machen. Das hat damit zu tun, dass wir während Corona so extrem gewachsen sind und in der Zeit ja die Menschen nicht zusammenbringen konnten. Da gemerkt haben, es ist unglaublich wichtig, dass sich diese Gemeinschaft, die da sozusagen virtuell entstanden ist, jetzt nochmal trifft, sich austauscht, Netzwerke aufbaut, sich intensiv mit unserem Produkt auseinandersetzt, sich intensiv mit unserer Unternehmensstrategie auseinandersetzt und da im Grunde genommen wieder ein Bonding entsteht. Ja. Und das ist was wir nach vorne hin natürlich weiterhin pflegen wollen. Deswegen investieren wir auch stark in Communities. Also wir haben sogenannte Business Resource Groups, wo sich Menschen mit einem ähnlichen Interesse austauschen können. Wir haben die Impact Days, über die ich vorhin gesprochen habe, wo man mit ganz unterschiedlichen Leuten zusammenkommt, um an Nachhaltigkeitsthemen zu arbeiten. Und wir haben natürlich in den verschiedenen Locations, wir sind in über 20 Ländern mittlerweile vertreten, auch einen ganz intensiven Austausch, wo wir auch möchten, dass die Mitarbeiter persönlich zusammenkommen. Es gibt ja viele Diskussionen darüber, wie viele Tage man im Büro sein sollte. Wir versuchen da eine starke Sogwirkung zu entfalten, dass die Mitarbeiter sehen, es lohnt sich, ins Büro zu kommen, weil dort kann ich Kollegen treffen, dort kann ich was Neues lernen, dann kann ich auch Spaß bei der Arbeit haben.
Also das heißt, ihr versucht schon einerseits den physischen Standort als so ein Ort der Begegnung zu gestalten. Auf der anderen Seite habe ich dich so verstanden, dass ihr auch länderübergreifend Chapter oder Interessengruppen oder Projekte habt, wo ihr dann sozusagen beides versucht herzustellen. Ja. Ne? Dass man so seine lokale Community hat, aber auch ganz eng vernetzt mit Leuten aus ganz anderen Ländern und Standorten arbeitet und dadurch so eine Balance hinkriegt, die dann auf beiden Ebenen wirkt. Es ist ja momentan, du hast es auch am Anfang erwähnt, das Thema künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Viele Führungskräfte machen sich da Sorgen, ob sie dem selber gewachsen sind, was für Auswirkungen das haben wird, ob sie oder Mitarbeitende überfordert sind, ob Jobs wegfallen. Wie siehst du das? Siehst du KI eher als eine Chance oder ein Risiko? Du hast ja schon mal so angedeutet, du vermutest, dass es momentan eher ein bisschen übergehypt wird. Aber was ist so deine Einstellung? Weil Celonis ist ja sicher auch ein Unternehmen, das da ganz, ganz nah an diesem Thema dran ist. Und von daher kannst du uns vielleicht da aus erster Quelle was erzählen.
Ja, wie gesagt, also ich glaube jetzt momentan jetzt mit diesen generativen AI-Lösungen wie ChatGPT, das hat ja eine gewisse Hype ausgelöst. Ich glaube, kurzfristig, wie gesagt, vielleicht ein bisschen eine Überschätzung. Langfristig, glaube ich, wird das Thema eher unterschätzt, weil es wird natürlich in immer mehr Lebensbereichen zur Anwendung kommen und dort große Auswirkungen haben. Ich sehe das als eine riesige Chance primär, weil man darf ja eines nicht vergessen, wir haben Fachkräftemangel in vielen, vielen Ländern und der wird auch nicht weggehen. Der ist einfach demografisch bedingt. Und da denke ich, wenn es uns hier gelingt, künstliche Intelligenz zur Anwendung zu bringen, um Themen, die entweder zu komplex sind, um von einer einzelnen Person erfasst werden zu können. Das ist ja bei Celonis zum Beispiel das Thema, das ist nicht möglich, die vielen Prozessvarianten, die es in einem Unternehmen gibt, die täglich passieren, das wirklich als Einzelperson zu erfassen. Deswegen kann Celonis da so einen großen Wertbeitrag leisten und gleichzeitig Routinetätigkeiten, die in der Regel ja auch langweilig sind, die stärker zu automatisieren, wo auch wiederum Celonis eine große Rolle spielen kann. Ja? Und dadurch, glaube ich, wird letztendlich die Möglichkeit bestehen, dass wir einfach mehr Kapazität für höherwertige Aufgaben haben, für Beratung, für Coaching, auch als Führungskräfte zur Verfügung zu stehen. Und letztendlich wird es die Zusammenarbeit, das hat man ja auch in der Vergangenheit bei Technologiesprüngen gesehen, die Zusammenarbeit zwischen Technik und Mensch, also in dem Fall auf eine hybride Intelligenz hinauslaufen, wo der Mensch weiterhin kontrollierende Instanz bleiben muss und gleichzeitig aber auch die Künstliche Intelligenz eine große Hilfestellung bieten kann. Von daher glaube ich, ist das absolut eine Chance, aber es ist natürlich auch ein großer Auftrag, gerade jetzt für eher traditionellere Branchen, dort rechtzeitig in Weiterbildung zu investieren und natürlich auch für uns als Gesellschaft und für staatliche Institutionen dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Ausbildungsanforderungen Einfluss finden in den verschiedenen Curricula.
Und was meinst du? Also wenn du jetzt eine Person in der Führungsrolle einen Rat geben solltest, wie sie sich optimal auf das Zeitalter vorbereiten soll, in dem künstliche Intelligenz eben immer mehr auch um sich greift, wie kann man sich da in der Führungsrolle optimal darauf vorbereiten?
Also grundsätzlich mal keine Panik haben, sondern sich mit Neugier diesen neuen Themen widmen, im Austausch bleiben mit anderen. Und da gibt es ja momentan ganz, ganz viele Diskussionsforen zu den Themen, und einfach besser verstehen, welche Technologien stehen da eigentlich zur Verfügung und wie kann ich die in meinem Verantwortungsbereich sinnstiftend und wertbeitragend zur Anwendung bringen und das vor allem immer mit den Mitarbeitern gemeinsam machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das erleben wir auch, wenn wir Celonis bei einem Kunden implementieren. Es ist unglaublich wichtig, dass es eine größere Anzahl von Leuten gibt, die den Mehrwert verstehen und die das nicht als Bedrohung wahrnehmen, sondern als eine Chance, um gemeinsam einfach sich an spannenden Themen ausrichten zu können und die Firma voranzubringen.
Also das heißt schon ein grundlegendes Verständnis, welche Anwendungsfälle letztendlich Technologie bietet oder welche Technologie man für welche Anwendungsfälle nutzen kann. Da wird man nicht drumherum kommen in der Führungsrolle wahrscheinlich.
Nein.
Aber auf der anderen Seite hast du gesagt, auch den Fokus wirklich auf diese zwischenmenschlichen Kompetenzen, auf das Thema Coaching, Menschen bei ihrem Wachstum begleiten, Teams moderieren. Das sind eigentlich so zwei wichtige Kompetenzfelder, die auch in Zukunft dann immer mehr Bedeutung haben werden, ne?
Ganz genau.
Ja, vielen, vielen Dank, André. Dann schließen wir unseren Podcast in der Regel immer damit, weil wir haben ja viele Hörer und Hörerinnen, die am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen, im Studium sind und sich Gedanken machen, ob sie in eine Führungslaufbahn gehen wollen. Gibt es denn eine Erkenntnis oder eine Weisheit, die du solchen Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
Also aus meiner Erfahrung ist es unglaublich wichtig, ein Thema zu finden, an dem man wirklich Spaß hat. Mit dem man sich wirklich intensiv identifizieren kann. Weil wenn das der Fall ist, dann wird man da auch drin gut sein und erfolgreich sein. Und dann in diesem Bereich wirklich Fachkompetenz aufzubauen. Ich werde immer nervös, wenn junge Nachwuchsführungskräfte sagen, ja, sie wollen eigentlich hauptsächlich dadurch führen, dass sie schlaue Fragen stellen und sozusagen als Berater auftreten. Da bin ich ein bisschen oldschool, das gebe ich zu, das halte ich für nicht so zielführend, weil ich denke, es ist schon auch wichtig, eine eigene Fachkompetenz zu haben. Und wenn ich dann in eine Führungsverantwortung gehe, das, was wir vorhin besprochen haben, sehr viel investieren in Selbsterkenntnis, also sozusagen Self-Awareness zu betreiben, Feedback sich immer wieder einzuholen, um sich immer neu zu kalibrieren.
André, vielen, vielen herzlichen Dank. Also auf dem Weg zu weiterer Selbsterkenntnis hast du mir auf jeden Fall in den letzten 45 Minuten deutlich weitergeholfen. Ich habe ein paar spannende Eindrücke und auch Inspirationen gewonnen. Und vielen Dank, dass du unser Gesprächspartner warst.
Herzlichen Dank, Sebastian. Hat Spaß gemacht.